Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute zwei ganz tolle Gäste, und zwar Professor Dirk-Uwe Sauer von der LWTH Aachen und Leonhard Gandhi, vormals Probst vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, ISE.
Ja, liebes Publikum, willkommen zu 12 Mythen, Wahrheit oder Halbwahrheit. Daniel und mir laufen ja noch immer in diesem Jahr 2025 Aussagen über den Weg in den Kommentarspalten, aber auch im Podcast, die wir ganz gerne mal überprüfen lassen wollen von zwei Forschern heute. Und wenn das ein oder andere Argument euch bekannt vorkommt, dann schickt doch auch gerne diesen Podcast an eure Leute, die tatsächlich noch an den ein oder anderen Mythos glauben.
Wir beginnen heute mit dem ersten Mythos, mal mit Herrn Gandhi, und zwar die letzten 5-10% des deutschen Strommixes zu dekarbonisieren. Das wird richtig, richtig schwierig. Hier müssen dann die Erzeugung und alle Speicherarten, die Netze und die Märkte perfekt zusammenarbeiten, und das kann eigentlich kaum wirklich dann funktionieren. Herr Gandhi, ist das die Wahrheit oder ist das wirklich auch so einer dieser Mythen?
Ja, wie bei jedem guten Mythos steckt natürlich auch ein wahrer Kern dahinter. Und aus meiner Sicht ist der Kern hinter diesem Mythos, dass wir natürlich aus heutiger Sicht noch nicht wissen, wie wir die letzten 5% umsetzen können. Aber um verstehen zu können, hilft so ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar, wenn wir 20 Jahre zurückgehen, lag die Einspeisevergütung der Photovoltaik bei etwa 55 Cent die Kilowattstunde. Und aus damaliger Sicht war es natürlich auch utopisch, überhaupt die ersten 10-20% Photovoltaik, Windkraft in der Energiewende zu schaffen. Und genauso müssen wir das jetzt 20 Jahre später sehen. Aus heutiger Sicht ist es unvorstellbar und scheint unmöglich oder sehr teuer. Und hier muss man natürlich auch ausreichend Visionen haben und Vertrauen in die Forschung, dass wenn wir die 90% geschafft haben, dass wir die letzten 10% auch schaffen.
Zunächst erstmal ist immer die Frage, welche 5-10% meint ihr denn eigentlich? Ja, also ich meine, wir sind heute ungefähr bei einem Stromverbrauch von knapp 500 Terawattstunden. Wir werden in der Zukunft aber eher 1000 Terawattstunden brauchen. Ne? Und über welche 5-10% reden wir denn eigentlich? Der Punkt ist ja der, wenn wir bei 100% für die Stromversorgung sind, das, was wir so ungefähr 35 erreichen sollen, dann reden wir über die 500 Terawattstunden, aber noch nicht über die 1000. Ja, das heißt, wir müssen aber sowieso Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen in großen Mengen überinstallieren, damit wir überhaupt eben auch diesen ganzen Zusatzbedarf für alles, was Sektorenkopplung ist, Mobilität, Heizung, Feedstock für Industrie, für chemische Industrie, für Stahlindustrie, die Wasserstofferzeugung und sowas machen. Glücklicherweise schadet es ja überhaupt nicht, wenn wir an diesem Punkt, wo wir diese 500 Terawattstunden reinen Strom brauchen, schon viel mehr Windkraft- und Photovoltaikanlagen haben, als wir eigentlich dafür einbringen würden. Und das andere ist, letzten Endes ist völlig klar, wir brauchen so oder so, wir brauchen Gaskraftwerke. Ja? Die Gaskraftwerke prinzipiell, die Bundesregierung machen will, sind ja gar nicht falsch. Sind halt nur nicht sinnvollerweise darauf ausgelegt, dass sie dann mit Wasserstoff laufen. Und letzten Endes geht es darum, dass wir für die letzten 5-10% werden wir Wasserstoff brauchen, der dann in den Gaskraftwerken rückverstromt wird. Und das ist aber jetzt gar nicht, ist alles technologisch gesehen, sind die Technologien da. Und das werden wir brauchen. Und dann ist das aber auch wirklich kein komplizierter Punkt, diese letzten 5-10%. Das ist dann ganz smooth.
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Also, aber verschießen Sie noch nicht all Ihr Pulver. Die ganzen Mythen, die kommen jetzt erst. Ich glaube, das war schon ganz viel dabei, was jetzt in den nächsten 11 Mythen folgt. Ja, Mythos 2. Die für Deutschland nötige Gesamtspeicherkapazität für erneuerbare Energien, die werden niemals erreicht werden, so der Mythos, weil sie ganz einfach zu teuer, zu ineffizient, zu aufwendig, einfach nicht realistisch sind, diese ganzen Speicherkapazitäten aufzubauen. Ein berühmter IFO-Professor, der hat mal scherzhaft mit über 50 Terawattstunden Speicherkapazität für Deutschland beziffert. Er sagte, 6400 Pumpspeicherkraftwerke braucht Deutschland, um die ganzen erneuerbaren Energien für eine Dunkelflaute abzupuffern. Stimmen diese Zahlen? Und ganz konkret, Herr Sauer, diese Gesamtspeicherkapazität, ist das realistisch?
Der Herr Sinn, den Sie ansprechen, hat das natürlich unter gewissen Randbedingungen und auch mit einer gewissen Intention so dargestellt. Aber gehen wir mal von der anderen Seite her. Wir speichern heute weit über 200 Terawattstunden Energie in Gas. Ja, und das benutzen wir als Backup für die Gaskraftwerke, aber eben auch für die gesamte thermische Bedarfe. Also es gibt in Deutschland bestehende Gasspeicherkapazitäten von über 200 Terawattstunden. Wenn wir von einem Strombedarf eben von etwa 1000 Terawattstunden mal ausgehen in Richtung 2045, 2050 und wir müssen uns darauf einrichten, eine Dunkelflaute von 3 Wochen überbrücken zu wollen, ja, dann kann ich sozusagen 3 aus 52 Wochen mal die 1000 Terawattstunden nehmen, dann komme ich so ungefähr auf 20 Terawattstunden Strombedarf, ja. Dafür brauche ich so 50 Terawattstunden thermische Energie in dem Gas. Also die 50 Terawattstunden liegen gar nicht so weit weg davon. Aber das macht keiner mit Pumpspeicherkraftwerken, ganz sicherlich nicht. Das macht auch keiner mit Batterien. Das geht nur über chemische Energieträger. Und das kann Wasserstoff sein, das können aber auch irgendwelche Derivate des Wasserstoffs sein. Das kann Methan sein, was eben dann aus Wasserstoff erzeugt ist. Das kann Methanol sein. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Aber diese Energiemengen zu speichern, das ist State of the Art. Das haben wir überall. Wenn man insgesamt noch guckt, was in Deutschland auf Kohlehalden noch liegt, da liegt noch viel mehr Energie da. Und das brauchen wir auch im zukünftigen Energiesystem in irgendeiner Form. Aber eben nicht mit Batterien und Pumpspeicherkraftwerken. Das ist natürlich tatsächlich Unsinn.
Ja, kommen wir später auch nochmal dazu. Herr Gandhi, Ihre Meinung dazu?
Bei dieser Diskussion ist natürlich sehr wichtig, dass wir unterscheiden, von welcher Art von Speicher wir reden. Und was hier gemacht wird, ist ein sehr häufiges Argument, dass man so eine Dunkelflaute eben nur mit Batteriespeichern oder nur mit Pumpspeichern überbrücken will. Allerdings brauchen wir eben verschiedene Speicher für verschiedene Aufgaben. Wir brauchen die Batteriespeicher für die Momentanreserve, für die Regelenergie und in Kombination mit dem Pumpspeichern für den Tag-Nacht-Ausgleich der Solarenergie und des Stromverbrauchs, der auch über den Tagesverlauf hinweg schwankt. Und wir brauchen für die längeren Zeiten eben Reservekraftwerke oder auch Speicherwasserkraftwerke, die wir auch in Europa, zum Beispiel in den Alpen oder in den skandinavischen Ländern zur Verfügung haben. Und mit der Kombination dieser unterschiedlichen Speicherarten können wir eben möglichst kostengünstig auch so lange Dunkelflauten überbrücken. Und die Gesamtenergiemenge ist natürlich der Stromverbrauch während dieser Zeiten, wenn man das auf 3 Wochen rechnet. Der gesamte Speicherbedarf ist geringer, weil wir natürlich in den 3 Wochen nicht konstant null Erzeugung aus Photovoltaik und Wind haben. Wir haben zusätzlich weitere erneuerbare Energien wie Biomasse oder Laufwasserkraftwerke und wir haben natürlich auch noch Import, weil so eine Dunkelflaute über 3 Wochen natürlich nicht europaweit auftritt.
Ja, kommen wir zu Nummer 3. Großbatterien am Netz sind selbst nicht unbedingt netzdienlich oder netzausbausparend. In der Realität ist es in Netzstudien super schwierig, diese Netzdienlichkeit wirklich zu beziffern oder auch zu planen in Zukunft. Herr Gandhi, ist da wirklich was dran? Und können Sie das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal irgendwie auseinandernehmen? Netzstudien, was ist das genau? Was macht man damit? Und was hat das jetzt wiederum mit dem Netz und den Großbatterien und den Standorten zu tun?
Aus meiner Sicht muss man für den Betrieb von Batteriespeichern 3 unterschiedliche Bewertungskriterien unterteilen. Das eine ist die Marktdienlichkeit, das heißt, wie wird der Batteriespeicher am Strommarkt oder an den Strommärkten betrieben. Natürlich ist es so, dass wir in Deutschland eine große Gebotszone haben und jetzt im Strommarkt sozusagen Netzengpässe nicht enthalten sind. Deswegen muss man eben unterscheiden, netzdienlichen Betrieb, der eben genau diese Netzengpässe oder wenn eben Netzengpass häufiger auftritt, dass man zusätzlichen Netzausbau benötigt, berücksichtigt. Das wäre eben der netzdienliche Betrieb, der aktuell eben nicht im Strommarkt inkludiert ist. Und ein drittes Bewertungskriterium ist die Systemdienlichkeit. Wovon sprechen wir hier? Das sind zusätzliche Systemdienstleistungen, wie beispielsweise zur Verfügungstellung von Momentanreserve, Regelenergie, Spannungshaltung, Schwarzstartfähigkeit und dergleichen. Und Jetzt ist es natürlich so, dass man diese einzelnen Kriterien auch nicht ganz strikt voneinander trennen kann. Und deswegen ist es schwierig, wie man das einzeln bewerten will. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Batteriespeicher natürlich auch sehr gut betrieben werden können, um zusätzlichen Netzausbau zu sparen oder Stromnetze deutlich effizienter nutzen zu können. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Netzbooster, die von den Übertragungsnetzbetreibern geplant sind. Das sind also Stromspeicher, die nur netzdienlich betrieben werden. Für alle anderen Stromspeicher ist es ein Kompromiss. Großbatteriespeicher werden in aller Regel eben marktdienlich betrieben, weil damit der größte Gewinn für die Betreiber erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz schreiben die Netzbetreiber in den Netzanschlussbedingungen netzdienliches Verhalten vor. Das heißt, es werden Zeiten definiert, wann der Speicher beispielsweise nicht aus- oder einspeisen darf. Kritischer ist das Ganze bei den ganzen kleinen Batteriespeichern oder der Anbindung von Elektroautos, beispielsweise über bidirektionale Schnittstellen. Dort wird es sehr viel schwieriger sein, regulativ den netzdienlichen Betrieb vorzuschreiben. Und hier ist auf alle Fälle noch Handlungsbedarf, möglichst viel von diesen Netzbeschränkungen auch marktbasiert in die Preise einzubetten, beispielsweise über neue Stromgebotszonen oder über orts- und zeitvariable Netzentgelte, wie das beispielsweise in der letzten Folge ja auch diskutiert wurde.
Herr Sauer, Frage geht auch an Sie. Also Großbatterien konkret sind also doch keine Heilsbringer per se, weil theoretisch könnten sie sogar dafür sorgen, dass das Netz noch weiter ausgebaut werden muss und dass eben diese ganze Sache sich aufbauscht bei hohen oder niedrigen Strompreisen. Was sagen Sie, Mythos oder vielleicht Halbwahrheit?
Das ist eine Frage des Marktdesigns. Ja. Natürlich gibt es im Moment die Möglichkeit, wenn wir in Deutschland zum Beispiel im Norden sehr viel Windstrom haben, dann sinkt der Strompreis an der Strombörse. Dieses Signal geht an alle, die im Energiesektor in Deutschland tätig sind. Und damit würde ein in Süddeutschland stehender Batteriespeicher anfangen würde letzten Endes Strom einkaufen. Ja, also er würde aufgeladen werden. Das heißt, er zieht zusätzlich Leistung aus dem Netz heraus, was aber unter Umständen tatsächlich unglücklich ist, weil nur weil im Norden Wind ist, ist im Süden noch lange nicht genug Energie. Ne? Das gilt aber genauso für Kraftwerke. Ja? Also Kraftwerke, wenn der Strom an der Strombörse gegen Null geht, dann gehen die aus dem Markt heraus. Das heißt, die süddeutschen Kraftwerke gehen auch nach diesem System aus dem Markt heraus. Und gleichzeitig, wenn sie energieintensive Industrie haben, die werden ihren Verbrauch hochfahren. Ja? Das heißt also, das ist der dynamische Verbrauch, das sind die Kraftwerke, das sind die Batteriespeicher, die machen alle das Falsche, ja, sozusagen. Und das liegt genau daran, dass wir eben nur diese eine große Gebotszone haben. Und deswegen gibt es ja auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv dafür einsetzen, dass wir da tatsächlich eine größere Differenzierung in den Markt hineinkriegen, was im Wesentlichen politisch aus den Südländern blockiert wird. Ja, also, wenn man es mal hart sagt, sozusagen. Im Prinzip, die Südländer haben Angst, dass der Strom bei ihnen teurer werden würde. Aber es würden sehr viele von diesen Redispatch-Maßnahmen würden wegfallen. Das heißt also, insgesamt würden die Aufwendungen im Energiesystem deutlich kleiner. Und deswegen ist die Frage, ob unterm Strich tatsächlich sogar die Strompreise im Süden höher liegen würden. Aber das sind andere Kollegen, die sowas rechnen, wie Herr Leon Hirt zum Beispiel oder sowas da. Ich glaube, da gibt es aber auch ziemlich gute Studien dazu. Als wir 2013 mit das Markteinführungsprogramm für die Photovoltaik-Hausspeichersysteme gestaltet haben, da war das so ausgelegt, dass sie die Zuschüsse nur bekommen haben, wenn sie die maximale Einspeiseleistung der Photovoltaikanlage zunächst auf 60 und später auf 50% reduziert haben. Damit wurde automatisch sozusagen ein netzdienliches Verhalten des Speichers quasi gepusht. Denn es machte dann für den Betreiber Sinn, den Speicher so zu betreiben, dass er morgens und in Abendstunden oder Nachmittagsstunden wird die volle Leistung der PV-Anlage eingespeist und in der Mittagszeit, wenn mehr als diese 50% oder 60% zur Verfügung stehen, wird der Speicher gefüllt. Damit bekommt man eine starke Vergleichmäßigung erstmal der Netzeinspeisung. Man nimmt die Peaks der PV-Anlagen raus aus dem Netz und hat damit ein sehr netzdienliches Verhalten. Nachdem dieses Programm ausgelaufen ist, hat das aber von der Regulatorik keiner in die Regulatorik übernommen. Und also arbeiten die Systeme heute wieder alle standardmäßig. Morgens, sobald die Sonne aufgeht, wird der Speicher vollgeknallt. Ja, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und um 10 oder um 11 Uhr im Sommer ist der Speicher voll. Und mittags, wenn die Sonne richtig da ist, ist kein Platz mehr im Speicher. Ja, das ist aber rein regulatorisch. Ja, das, also und da muss eben angepackt werden. Genauso wie eben heute die Verteilnetzbetreiber, überhaupt auch die Netzbetreiber, können gegenüber der Bundesnetzagentur nicht Kosten für das Einkaufen von Speicherleistungen, um die Netze zu entlasten, quasi als Kosten in gleicher Weise geltend machen, wie wenn sie letzten Endes das Netz ausbauen, das heißt also zusätzlich Kabel und Transformatoren hinstellen. Und auch da fehlt es einfach weiterhin, aber muss immer gucken, wo Ursachen und Wirkungen liegen. Ja, also das ist nicht ein Problem der Batterietechnologie, das ist der eines mangelnden Marktes, einer mangelnden Anreizseite.
Springen wir in den nächsten Mythos, und zwar geht es hier um Stromnachfrage. Der Mythos lautet, Deutschland schrumpft sich grün. Wir sehen ja ehrlich gesagt seit vielen Jahren schon, dass die Stromnachfrage in Deutschland immer weiter sinkt. Von den Jahren 2018 bis 2024 ist sozusagen der Strombedarf in Deutschland von 525 Terawattstunden auf jetzt 466 Terawattstunden gefallen. Der Mythos lautet, daran sieht man, wie sehr die Konjunktur unter den hohen Strompreisen leidet. Herr Gandhi, eigentlich haben wir doch gesagt, mit der Energiewende, mit der Stromwende wollen wir sogar mehr Strom verbrauchen. Warum sehen wir das denn nicht an diesen Zahlen?
Hier muss man sehr vorsichtig sein, welche Zahlen man verwendet. Und zwar gibt es die Unterscheidung zwischen Bruttostromverbrauch und Nettostromverbrauch. Was ist hier gemeint? Bruttostromverbrauch ist quasi jeder Strom, der an den Generatoren direkt produziert wird. Und zusätzlich haben die Kraftwerke, zum Beispiel ein großes Kohlekraftwerk, auch noch Eigenbedarf. Und der wird eben bei der Nettostromerzeugung abgezogen. Und dann unterscheiden wir in Deutschland auch noch sehr stark zwischen öffentlichen Stromverbrauch und gesamten Stromverbrauch. Wir haben sehr viele Industriebetriebe, die eigene Kraftwerke haben, zum Beispiel Gaskraftwerke, mit denen sie eigenen Strom produzieren. Aber auch die Photovoltaik, wo eben auch eigene Energiemengen gebraucht werden. Tatsächlich hat der Bruttostromverbrauch von 2018 bis 2024 um 12% abgenommen. Die Abnahme des Nettostromverbrauchs war deutlich geringer, von 509 Terawattstunden auf 466 Terawattstunden, 8% Rücknahme. Allerdings ist es so, dass auch im Nettostromverbrauch, das ist vielen gar nicht bekannt, auch Verbrauchsmengen konventioneller Kraftwerke enthalten sind. Wenn ein Kraftwerk beispielsweise keinen Strom einspeist, beispielsweise ein Kernkraftwerk oder ein großes Kohlekraftwerk, wird natürlich trotzdem Strom benötigt und der muss auch gedeckt werden. Deswegen ist auch erwartbar, dass der Nettostromverbrauch abnimmt, wenn wir solche Kraftwerke ausschalten. Gleichzeitig haben wir eine Zunahme von den produzierten Photovoltaikmengen, die direkt verbraucht werden. Und durch die höheren Strompreise haben wir natürlich auch Effizienzmaßnahmen, die durchgeführt wurden und wodurch Strom gespart wird. Das heißt, nur ein geringer Teil der betrachteten Abnahme ist tatsächlich auf weniger Primärstromverbrauch zurückzuführen. Insgesamt erwarten wir natürlich, dass der Stromverbrauch im Rahmen der Sektorenkopplung zunehmen wird. Und jetzt sind natürlich die Stimmen laut, dass wir einen geringeren Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, weil der Stromverbrauch nicht so schnell zugenommen hat. Da darf man aber jetzt Folgendes nicht vernachlässigen, dass wir zur Erreichung der Klimaschutzziele in allen Sektoren die Emissionen reduzieren müssen. Und wenn beispielsweise jetzt weniger Elektroautos installiert werden, müssen wir umso mehr im Strombereich an Emissionen einsparen. Das heißt, entweder steigt der Stromverbrauch durch die Sektorenkopplung, durch mehr Elektroautos, oder wir müssen den Stromsektor noch mehr dekarbonisieren, um die Gesamtziele erreichen zu können. Und hier darf man eben nicht den Fehlschluss machen, dass wenn die Sektorenkopplung später kommt, dass wir dann weniger Zubau von erneuerbaren Energien machen können.
Herr Sauer, schrumpfen wir uns grün?
Naja, ich würde sagen, in Teilen sozusagen schrumpfen wir uns vor allen Dingen die Zukunft weg, ja, weil wir nämlich genau in den zentralen Bereichen wie Ausbau der Elektromobilität, Ausbau der Elektroheizung, Wärmepumpensysteme, aber auch Ausbau der Wasserstoffsysteme deutlich hinter unseren Plänen hinterherlaufen. Es gibt einfach weiterhin starke politische Kräfte, die da nach Kräften versuchen, genau diese Entwicklungen, die aber extrem wichtig für uns wären, weil sie eben auch Technologien bringen, mit denen wir auch wirtschaftlich weltweit gesehen sehr gut dastehen würden, blockieren. Und deswegen ist einfach dieser Hochlauf des zusätzlichen Bedarfs deutlich geringer.
Ja, ein Thema, was wir hier in diesem Podcast schon häufig besprochen haben, sind Dunkelflauten und die Rolle der Großbatterien, der Batteriespeicher. Hierzu die Behauptung, Herr Sauer, Dunkelflauten mit großen Batterien zu überbrücken, ist komplett sinnlos. Stimmt das so? Wie sehen Sie das?
Sinnlos kann man sich darüber streiten, aber unsinnig. Batterien kosten heute pro Kilowattstunde, die ich installiere, vielleicht 250 Euro die Kilowattstunde. Fertig mit Umrichter und Grundstück und sonst was irgendwie. Sagen wir, die kosten irgendwann 100 Euro die Kilowattstunde. Ja, das ist schon optimistisch sozusagen. Und dann für diese Dunkelflauten brauchen Sie einen Speicher, der vielleicht einmal im Jahr eingesetzt wird. Vielleicht zweimal. Ja, aber lassen wir ihn einmal im Jahr einsetzen. 20 Jahre lebt die Batterie. Das heißt, er kann 20 Mal kann der entladen werden. Ich habe aber 100 Euro Investitionen gemacht. Ich kann es 20 Mal verkaufen. Das heißt, jede Kilowattstunde müsste ich ohne Zinszahlungen, ohne Wartung, Instandhaltung für 5 Euro die Kilowattstunde verkaufen, damit ich diese Batterie refinanzieren kann. Also das ist wirtschaftlich gesehen, ist das einfach tatsächlich unsinnig. Dagegen, wenn man so einen Gasspeicher nimmt, wie wir ihn heute für Erdgas haben, wenn man dann auf Wasserstoff geht, da reden wir über Investitionskosten für die Gaskaverne, die so im Bereich von 50 Cent bis 100, bis 1 Euro vielleicht liegt. Ja? Das heißt, die Investitionskosten in diesen großen Speicher, da kommen natürlich noch dann der Elektrolyseur und die Brennstoffzelle dazu, aber im Wesentlichen die Wirtschaftlichkeitskosten gehen von dem eigentlichen Speichermedium aus. Und da sind wir mindestens 2 Größenordnungen günstiger. Die Effizienz ist dann schlechter. Das macht aber bei einem System, das ich nur einmal im Jahr brauche, macht die Effizienz tatsächlich gar nicht viel aus. Zumal ich den Speicher im Wesentlichen auch dann füllen werde, wenn ich dann Überschüsse an erneuerbaren Energien habe. Also Langzeitspeicher müssen Gasspeicher oder sagen wir chemische Energieträger sein. Und die Batterien sind hocheffizient. Ja, über 90% Wirkungsgrad für alles, was ich so auf Tagesbasis mache. Da nehme ich die Batterien für die Langzeitspeicherung nehme ich die chemischen Speicher.
Aber könnte man nicht diese Dunkelflauten schon, ja sagen wir mal, irgendwie ein paar Wochen oder sowas im Voraus vorhersehen, errechnen irgendwie und dann sagen, der Bestand an Batteriespeichern, die wir ohnehin die ganze Zeit nutzen, den machen wir dann voll für diese Zeit?
Also das werden wir in jedem Fall zusätzlich machen. Ich würde sogar so weitergehen, dass wir Dunkelflauten unterscheiden müssen. Also ich stimme Professor Sauer hier zu, dass wir für die auslegungskritische Dunkelflaute mit 3 Wochen diese Reservekraftwerke brauchen. Die Mehrzahl der Dunkelflauten werden wir auch mit Batteriespeichern abdecken können. Weil viele der Dunkelflauten, hängt jetzt natürlich immer von der Definition ab, aber wir hatten zum Beispiel am 12. Dezember letzten Jahres eine Dunkelflaute, das war ein Tag. Und diesen Tag werden wir realistisch auch in Zukunft über Batteriespeicher decken können und auch immer an den Anfangszeiten von Dunkelflauten und während Dunkelflauten werden wir Batteriespeicher einsetzen. Das heißt, wir werden auch in einer 3-wöchigen Dunkelflaute nachts die Batteriespeicher nachladen und die natürlich weiterhin verwenden. Aber wie schon richtig erläutert, die Energiemengen, die wir für diese 3 Wochen brauchen, können wir nicht in Batteriespeichern vorhalten.
Ja, zumal darf ich daran erinnern, dass diese Batteriespeicher, wenn sie dann in Form von E-Autos oder Heimspeichern bei den Privatpersonen stehen oder parken, dann hat man eben sozusagen als Gesamtstromsystem Deutschland keinen Zugriff darauf. Ist ja auch gut so, weil das eben im Bereich der Privatpersonen liegt. Jetzt kommen wir zu einem Mythos, der tatsächlich allen wahrscheinlich sehr präsent ist. Frage geht an Herrn Gandhi. Deutschland hat die teuersten Strompreise auf der ganzen Welt. Ja, Sie haben über die Energy Charts natürlich stets einen Blick auf die aktuellen Börsenstrompreise. Was ist dran am Statement? Haben wir wirklich die teuersten Strompreise auf der ganzen Welt?
Ja, hier muss man natürlich sehr deutlich unterscheiden zwischen Börsenstrompreisen und Endkundenstrompreise für Haushalte und für Industrie. Wenn man sich die Börsenstrompreise, die man auf den Energy Charts auch für ganz Europa abrufen kann, ansieht, bewegt sich Deutschland etwa im Mittelfeld. Das heißt, es gibt viele Länder auch mit deutlich höheren Börsenstrompreisen, zum Beispiel Italien, Polen, Ungarn oder auch Rumänien. Und wenn man jetzt Endkundenstrompreise betrachtet, wo eben Steuern, Abgaben, Netzentgelte noch dazukommen, muss man immer auch bei Endkundenpreisen für Haushalte die Kaufkraft mit betrachten. Es macht natürlich keinen Sinn, Endkundenstrompreise in Bulgarien nominal mit denen in Deutschland zu vergleichen. Und gleichzeitig sind auch Endkundenstrompreise teilweise stark subventioniert. Zum Beispiel in Ungarn ist der Strombezug bis 2500 Kilowattstunden pro Jahr sehr stark subventioniert. Das sind es unter 10 Cent die Kilowattstunde. Allerdings über eine Quersubventionierung über die Industriestrompreise und über staatliche Subventionen. Das heißt, wirklich fairer Vergleich ist eigentlich nur über die Börsenstrompreise möglich, und da bewegt sich Deutschland tatsächlich im Mittelfeld in Europa.
Herr Sauer, nichtsdestotrotz, die Industrie jammert jetzt schon seit Jahren über diese hohen Strompreise. Wie kann man denn dieses Problem angehen? Welche Lösungen sehen Sie denn da?
Ich glaube, ein wesentlicher Anteil natürlich noch, der tatsächlich hoch ist in Deutschland, sind die Netzumlagen, die wir haben. Dafür kriegen wir allerdings auch das sicherste Energieversorgungssystem der Welt quasi. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, das mitzunehmen, mitzudenken. Ja, ich meine, man kann ja mit der Panik über Blackouts und sowas kann man ja auch wunderbar Politik machen und sowas. Aber gerade dafür leisten wir unter uns tatsächlich einen sehr redundantes System mit viel bodenverkabelten Stromleitungen, ja, in den USA. Jedes Mal, wenn ein großer Sturm durchkommt, fällt der Strom für Millionen von Menschen aus, weil die Verkabelungen oberirdisch sind. Das ist teurer, die unter die Erde zu verlegen, aber dafür fällt der Strom bei uns nicht aus. Ja, also das sollte man immer mal bitte mitbedenken, sozusagen. Wir kriegen auch wirklich was für das Geld, und für unsere Industrie ist diese sichere Energieversorgung tatsächlich auch ein ganz großes Asset. In den meisten anderen Ländern müssen die Unternehmen sehr viel mehr dafür tun, um Ersatzstromanlagen hinzustellen, mit der sie dann eben tatsächlich sich selber absichern gegenüber Netzschwankungen, Ausfällen und Ähnlichem. Also das vielleicht auf der Seite. Ansonsten haben wir natürlich auf den Strompreisen noch weitere Umlagen drauf, die jetzt aber teilweise natürlich auch schon runtergenommen worden sind durch Verlagerungen in den Innovations- und Klimafonds. Also das heißt, da ist zum Beispiel die Anteile, die in dem EEG drin sind, die sind reduziert, deutlich runtergenommen worden. Aber das EEG ist halt auch wirklich eine Anschubfinanzierung gewesen, um Technologie nach vorne zu bringen. Und deswegen, meines Erachtens, auch berechtigterweise ist das jetzt mal runter davon. Ansonsten sollte man immer noch mal gucken, wie breit die Bandbreite von Preisen ist. Ja, also man kann sich gar nicht so, also wenn man die günstigsten Preise hat, dann ist das gar nicht so dramatisch hoch. Man wundert sich ein bisschen, warum so viele Leute so viel mehr bezahlen für den Strom. Das heißt also, augenscheinlich wird in dem Sektor auch gut verdient.
Ja, die nächste These dazu: Die Strompreise in Deutschland sind nicht zuletzt deswegen so hoch, weil sich Betreiber von Erneuerbaren gerade die Taschen damit voll machen. Und das sind auch die gleichen Marktteilnehmer, die dann eine Aufsplitterung der Strompreiszonen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, wiederum verhindern, weil sie dadurch dann weniger verdienen würden. Herr Gandhi, wie sehen Sie das? Ist das so?
Ja, tatsächlich ist es so, dass nicht alle Betreiber eine Aufsplittung befürworten, sondern das hängt natürlich immer davon ab, in welcher Stromgebotszone man sich befinden würde. Für Betreiber in Norddeutschland von Windkraft beispielsweise würde jetzt eine Aufteilung in zwei Gebotszonen bedeuten, dass sie eben weniger für ihren Strom verdienen könnten beim Absatz. Hingegen wäre es in Süddeutschland wiederum wirtschaftlich attraktiver, jetzt Windkraftanlagen zu installieren. Das heißt, es kommt vor allem zu einer räumlichen Differenzierung durch die Aufteilung der Stromgebotszonen. Prinzipiell ist es so, dass wir im EEG Ausbauziele definiert haben für die erneuerbaren Energien. Das heißt, es gibt Ausbauziele für Wind Onshore und für die Photovoltaik. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Vergütungen immer so hoch angelegt werden, dass wir diese Ausbauziele erreichen. Das heißt, es kommt eben zu keiner Überförderung, sondern es wird eben immer so viel gefördert, dass wir diesen Ausbau eben erreichen können.
Herr Sauer, ist Ihnen eine Lobby bekannt aus PV- und Windkraftanlagenbetreibern, die diese Aufsplittung der deutschen Strompreiszone tatsächlich verhindern?
Also ist mir nicht bekannt, vor allen Dingen glaube ich nicht, dass sie wirkmächtig ist. Die Wirkmächtigen, die gegen die Aufteilung der Stromgebotszonen liegen, liegen ganz eindeutig auf der Politikseite. Ich glaube, das ist, weiß auch nicht, ob jemand auf die Lobbys der Erneuerbaren dann wirklich da groß Rücksicht nehmen würde. Das ist in der Vergangenheit auch nicht so häufig passiert. Ja, wenn immer im Raum stehen kann, dass sich die Marktbedingungen für Investitionsgüter, die über 20, 30, 40 Jahre abgeschrieben werden, immer wieder verändern können, dann ist immer die Frage, wer ist denn bereit, überhaupt da hineinzugehen, zu investieren. Das ist ja durchaus die Stärke unseres Systems, auch weiterhin mit den Auktionen für die Erneuerbaren. Herr Gandhi hatte das ausgeführt, dadurch werden Überförderungen vermieden. Aber wer dann das hat, bekommt sein Geld, ja, zumindest für den Anteil, der eben fix ist und nicht über die Marktprämie geht. Und damit kann man Geld bei Banken zu relativ günstigen Preisen kriegen. Und das muss in unserem allen Interesse sein, ja, weil ganz hohe Anteile in dem Energiesystem sind ja Kapitalkosten. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier Kapital zu günstigen Konditionen tatsächlich auch bekommen werden kann. Und das geht aber nur, wenn eben hier sicher ist, dass durch politische Einflussnahme die Marktbedingungen sich nicht deutlich verändern gegenüber dem, was man mal kalkuliert hat. Oder man muss es eben sagen, ab dann ändert sich's. Und wer jetzt anbietet, hat arbeitet halt unter einem neuen Regime.
Wir machen weiter mit Mythos 8, geht wiederum an Herrn Gandhi. Unsere europäischen Nachbarn sind mittlerweile erzürnt, heißt es oft unter unseren Podcasts, wie wir Deutschen den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreiben. Wir Deutschen torpedieren, so hieß es neulich in der Tagesschau, wir torpedieren sogar die Strommärkte unserer Nachbarn, insbesondere Skandinavien oder auch in Frankreich. Herr Gandhi, was sagen Sie zu dieser Debatte? Können Sie es kurz erklären? Was ist der Hintergrund davon?
Also ich fange tatsächlich erstmal mit einem Gegenstatement an. Und zwar würde ich das Gegenteil behaupten, dass die Nachbarländer tatsächlich die Energiewende in Deutschland nachmachen. Man kann das sehr gut auf den Energy Charts sehen, wenn man sich die anderen Länder betrachtet. Wir sehen in allen deutschen Nachbarländern einen Rekordzubau an Photovoltaik. Wir sehen in den nordischen Ländern sehr viel Zubau an Windkraft. Und das sind die Technologien, die europaweit stark ausgebaut werden. Und Deutschland ist mit Sicherheit Vorreiter für diese Technologien, auch durch das EEG, das erst diesen Markthochlauf ermöglicht hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Probleme. Ein Beispiel ist, dass wir Stromflüsse durch Niederlande, Belgien und durch Polen, Tschechien in den Süden haben, weil die Stromleitungen zwischen Norden und Süddeutschland nicht ausreichend ausgebaut sind. Und das stört natürlich die Nachbarländer, dass sie Stromtransitfluss haben, ohne davon selber profitieren zu können. Dazu brauchen wir eben neue Stromleitungen, die jetzt aktuell auch schon gebaut werden und wo wir mit Sicherheit eine Entlastung sehen werden, sobald die dann in 3-4 Jahren fertiggestellt sind.
Jetzt stellen wir uns mal vor, die Energiewende ist irgendwann in Deutschland ideal umgesetzt. Also wenn dann irgendwann PV-Anlagen überall installiert sind, Millionen von E-Autos das Stromnetz unterstützen über Vehicle-to-Grid oder Stromnetze in ganz Europa auch komplett ausgebaut sind, dann wird der Strom praktisch nichts mehr kosten, also wirklich gar nichts. Das sagen zum Beispiel Leute wie Herbert Diess. Herr Sauer, können Sie sich das vorstellen? Kann das wirklich so kommen?
Nein, das glaube ich nicht und das sollte man auch nicht zur Grundprämisse machen, weil es insbesondere auch dazu führt, dass man durchaus wesentliche Aspekte der Energieeffizienz dann vernachlässigen würde. Ich glaube schon erstmal, und das ist vielleicht der wichtige Teil, ich glaube, das Energieversorgungssystem wird günstiger, als wir es in der Vergangenheit hatten, wenn wir eben mal damit durch sind, diese Basisinstallationen gemacht zu haben und wenn wir ein neues Marktdesign auch haben. Das Marktdesign im Moment passt ja überhaupt nicht auf die Zukunft. Aber wir sollten immer trotzdem im Hinterkopf behalten, für jede Kilowattstunde Strom, die irgendwo verbraucht wird, muss irgendwo eine Windkraftanlage stehen, muss irgendwo eine PV-Anlage sein. Die muss eben auch gebaut werden. Da stecken Rohmaterialien drin, viel Eisen, viel Beton in den Windkraftanlagen. Es braucht die Netze weiterhin. Die Netze kosten entsprechend Geld. Und auch die Anlagen gehen irgendwann auch gegen Sättigungswerte. Das heißt also, wir werden ja nicht einen weiteren exponentiellen Abfall der Installationspreise sehen. Bei Windkraftanlagen kann man es ja schon sehen. Die Kostensenkungen sind bei weitem nicht mehr so, wie sie früher mal waren an der Stelle.
Ja, Sie haben es gerade schon genannt, Ressourcen. Das ist auch der nächste Mythos hier, Mythos 10. Mit den ganzen Batterien für die Energiewende, also Batterien für E-Autos, Batterien für Heimspeicher, für Handheld, Smartphones und so weiter, weiter. Da machen wir uns Deutschen schon wieder abhängig von anderen Ländern. Wir waren jahrelang abhängig von russischem Gas. Wir sind immer noch abhängig von saudischem Öl. Und jetzt mit den ganzen Batterien, da machen wir uns abhängig von China. Kobalt, Nickel, Lithium und Graphit, die kommen allesamt nicht aus Deutschland. Herr Sauer, würden Sie diesem Mythos zustimmen, dass wir wieder leider abhängig sind?
Also, dass wir abhängig sind, lässt sich, glaube ich, nicht bestreiten in verschiedener Hinsicht. Wobei, vielleicht sind wir nie wieder so abhängig wie heute. Wir dürfen immer nicht vergessen, wir geben irgendwas zwischen 60 und 80 Milliarden im Moment jedes Jahr für den Import von Energieträgern aus. Das sollte man vielleicht immer mal im Hinterkopf behalten, wenn eben genau dieser Mythos der größeren Abhängigkeiten diskutiert wird. Tatsächlich ist es so, gerade was die Rohstoffe angeht, wird auch oft übersehen, China ist nicht im Besitz der großen Reserven in Ressourcen im Bereich Nickel, Kobalt oder Lithium. Ja, das sind relativ kleine Anteile, die selber dort sind. China ist ganz zentral für die Batteriezellherstellung und sie haben sich durchaus durch politisch, kann man sagen, clevere Verträge in den letzten 10 Jahren sicherlich hier viel Zugang in der Welt zu Materialien verschafft. Ja. Aber zum Beispiel der weltgrößte Lieferant von Lithium oder Bergbaunation für Lithium ist Australien aktuell, was ja eher sozusagen eigentlich unserer sozusagen Sphäre eher angehört, was politische Systeme und Welthandel angeht an der Stelle. Aber was wir uns eben sicherlich vorwerfen lassen müssen, ist, dass auch Australien quasi 100% seiner Bergbau-Rohprodukte nach China erstmal transportiert, um sie dort der ersten Prozessierung zu unterziehen. Ja. Und da müssen wir uns natürlich fragen, warum haben wir nicht viel früher mit Australien eben auch darüber gesprochen, dass wir vielleicht in Australien entsprechende Werke entrichten, vielleicht auch mit Investitionen von unserer Seite und sowas. Das heißt, wir haben uns in Abhängigkeiten begeben, die nicht natürlich gegeben sind. Ja. Selbst diese Abhängigkeiten im Bereich der seltenen Erden, die wir gerade im Moment teilweise zu spüren bekommen, die sind nicht alleine auch von Georessourcen abhängig. Es ist so, dass tatsächlich die Förderung von den seltenen Erden in China in den letzten Jahren am günstigsten war. Deswegen haben die da so ein starkes Monopol. Aber es gibt sie an ganz vielen anderen Stellen der Welt. Nur in einem marktwirtschaftlichen System werden sie halt dort gefördert, wo sie am günstigsten sind. Und wir haben wiederum sozusagen zugelassen, dass wir uns quasi vollständig wie vorher beim russischen Gas auf die Lieferung aus wenigen Ländern verlassen. Und unterm Strich sozusagen, neben dessen, dass wir und die EU, der das ja sehr vorbildlich in den Batteriebereich auch aufsetzt, natürlich dahin kommen müssen, dass wir langfristig einen hohen Anteil aus dem Recycling gewinnen. Allerdings, davon werden wir richtig profitieren Richtung 2040 oder sowas. Das ist also noch eine ganze Weile hin sozusagen. Da sind es vor allen Dingen politische Bedingungen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt wieder in Abhängigkeiten kommen. Und diese Abhängigkeiten sind unbestreitbar. Und umso wichtiger ist, dass wir sehen, dass wir irgendwie diese Batteriezellfabriken, die jetzt in Europa im Hochlauf sind, bei Volkswagen in Frankreich, dass wir wenigstens die mal dahin kriegen, um hier eine gewisse Souveränität zu erzielen.
Ja, Herr Sauer, Sie haben es eben schon angesprochen, das Thema Wasserstoffmobilität, ein absolutes Reizthema. Man hat eben schon rausgehört, in welche Richtung das bei Ihnen geht. H2-Autos oder auch H2-Busse, die wird es in der Breite nicht geben, ist ja so eine sehr beliebte These. Und mit Ausnahme von vielleicht ein paar Nischenanwendungen wird das Wasserstoff in der Mobilität, wird das eigentlich nicht kommen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, bitte?
Also erstmal kann man sagen, technisch gesehen funktioniert das natürlich alles. Ja, es ist überhaupt keine Frage, dass PKWs und LKWs und Busse mit Wasserstoff prima fahren können. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die zentrale Frage ist tatsächlich, ist das wirtschaftlich? Einerseits direkt aus der Anwendung heraus gesehen, es hat schon Studien vor vielen Jahren gegeben, wir haben auch schon vor 10 Jahren Studien gemacht in der Richtung, die zeigen, mit Wasserstoff als Energieträger kann man nicht günstiger unterwegs sein als mit Strom in Batterien, und in der Logistikbranche gibt es sehr kleine Margen, und von den Lebenszykluskosten, die so ein 40-Tonnen-Truck hat, sind etwa 45% sind Energiekosten. Die anderen 55% dann fallen auf die Kosten für Fahrerinnen und Fahrer, für die Instandhaltung und für die Investitionen in den LKW. Aber der ganz große Anteil ist Energie. Und wenn diese Energie ein bisschen teurer ist und sie kann mit Wasserstoff nicht günstiger sein als mit Strom, dann sind sie sozusagen wirtschaftlich gesehen im Nachteil. Also das kann man rechnen. Aber das Entscheidende in dem Bereich ist eigentlich vor allen Dingen, man muss es eben gesamtheitlich betrachten. Und in der gesamtheitlichen Betrachtung, wir werden ganz, ganz viel Wasserstoff brauchen, ja, und wir haben ganz wenig davon bisher. Die Hochläufe sind schwierig, die Kosten sind hoch an der Stelle, aber wir brauchen es dringend. Für den Stromsektor hatten wir schon drüber gesprochen, wir brauchen es für den Bereich chemische Industrie, für Stahlindustrie, wir brauchen es auch für die Mobilität im Bereich Schiffe, im Bereich Flugzeuge, das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen sozusagen meine ich auch immer, wir sollen froh sein, wenn es Bereiche gibt, in denen wir den Wasserstoff nicht brauchen und wir es einfach effizienter abwickeln können. Und de facto, bei all dem, was in der Politik immer noch gesprochen wird, die Industrie setzt ja Fakten. Ne? Und an manchen Stellen muss man wirklich sagen, da leisten wir uns in Deutschland auch immer noch Sonderwege. Hat das gerade für den Bereich der Stadtbusse nochmal recherchiert. 2024 hatten wir in Europa insgesamt schon 4 Länder, die 100% aller neuen Stadtbusse voll elektrisch an, batterieelektrisch angeschafft haben, darunter Länder wie Norwegen oder die Niederlande, also auch Länder, die kalte Winter haben und die hohe Berge haben. Also das kann alles nicht damit zusammenhängen, dass das nicht geht mit Bussen. Deutschland im untersten Drittel der Elektrifizierung überhaupt und mit ganz großem Abstand als überhaupt nur eines von 3 oder 4 Ländern in Europa, die immer noch viele Wasserstoffbusse anschaffen. Ja, das heißt, unsere Kommunen haben augenscheinlich genügend Geld dafür übrig, auf eine absolute Nischentechnologie zu setzen und dort Geld auszugeben, was ich nicht nachvollziehen kann.
Oh je, ich sehe schon, da ist ordentlich Zunder bei Ihnen drin. Wir kommen jetzt zum letzten Mythos, zum 12. Mythos in diesem Podcast. Geht auch direkt wieder an Herrn Gandhi. Ihre Energy Charts, die dokumentieren ja ein historisches Tief für die Kohleverstromung und trotzdem heißt es in diesem Podcast, ich denke da an den Podcast mit Herrn Professor Bauer zurück, da hieß es, der deutsche Kohleausstieg, der kann gar nicht so wie geplant gelingen. Die Deckung der Residuallast, die ist sonst bald nicht mehr gesichert. Die Atomkraftwerke, die wären hier hilfreich gewesen, aber jetzt kommen mit der neuen Regierung bald neue Gaskraftwerke ans Netz. Herr Gandhi, was sagen Sie zu dieser ganzen Diskussion? Kohleausstieg, läuft das oder nicht?
Also zuerst mal zur Erklärung, was ist Residuallast? Das heißt, die Last ist der Stromverbrauch im ganzen Netz inklusive der Netzverluste. Und die Residuallast ist die Last abzüglich der Erzeugung aus der variablen erneuerbaren Energien, nämlich Photovoltaik und Windkraft. Das heißt, das ist der Stromverbrauch, den man anderweitig noch decken muss. Und jetzt ist natürlich sehr wichtig zu verstehen, dass so ein Braunkohlekraftwerk oder auch ein Steinkohlekraftwerk eben nicht einfach durch eine Kilowattstunde Kernenergie ersetzt werden kann. Alle deutschen Braunkohlekraftwerke, mit Ausnahme von einzelnen Block, haben Wärmeauskopplung. Das heißt, die stellen Wärme für Fernwärmenetze zur Verfügung. Und wenn wir jetzt früher diese Braunkohlekraftwerke vom Netz nehmen wollten und durch Kernenergie ersetzen, müssten wir eben schneller diese Wärme anderweitig bereitstellen können. Und das ist einfach nicht möglich. Deswegen braucht es eben diesen geplanten Kohleausstieg. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Kohleausstieg noch viel schneller aus wirtschaftlichen Gründen aktuell vonstatten geht, als der im Kohleausstiegsgesetz überhaupt geplant war. Und das funktioniert deswegen so, weil wir haben zwar schon seit über 15 Jahren Emissionshandel im Energiesektor, allerdings erst seit etwa 3-4 Jahren Preise für die CO2-Zertifikate, die wirklich eine marktsteuernde Wirkung haben. So ein Braunkohlekraftwerk muss nur für die CO2-Emissionen bereits zwischen 8 bis 10 Cent die Kilowattstunde bezahlen. Und das ist die Größenordnung, für die Strom an der Börse gehandelt wird. Das ist ein bisschen geringer für Steinkohlekraftwerke. Allerdings ist es mittlerweile so groß, dass eben rein marktgetrieben sehr viel Kohle aus dem Stromnetz verdrängt wird. Und was wir eben brauchen, ist trotzdem eben gesicherte Erzeugungsleistung für die langen, kalten Dunkelflauten. Und dazu brauchen wir eben entsprechende Rahmenbedingungen, dass solche Kraftwerke auch entsprechend gebaut werden. Die Kohlekraftwerke können rein marktgetrieben eben nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, weil die Emissionen viel zu hoch sind. Das heißt, wir brauchen alternative Konzepte, wie wir für diese wenigen Stunden im Jahr die Erzeugungsleistung sicherstellen können. Und ein weiteres Beibehalten der Kernkraftwerke wäre eben nicht so einfach möglich gewesen wegen der Wärmeauskopplung von den Kohlekraftwerken insgesamt. Also man muss das immer mitbedenken, dass das ein Energiesystem ist und man sich nicht nur Jahresenergien betrachten kann, die man miteinander austauschen könnte.
Ja, Herr Gandhi, Herr Sauer, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, schreibt uns doch mal in die Kommentare, haben wir hier vielleicht irgendeinen Mythos vergessen zur Energiewende, der euch echt noch fehlt und den wir auch mal in Zukunft vielleicht besprechen sollen. Das wäre sehr, sehr toll. Ansonsten schaltet wieder ein am nächsten Sonntag, dann sind wir wieder da für euch. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.